Politik und Kommunikation. Live.
Ja, herzlich willkommen zum P&K Live hier im Quadriga Café. Ich bin Tobias Schmidt, Redakteur von Politik und Kommunikation und Manager des Politik und Public Affairs Portfolios von Quadriga. Und ich freue mich sehr, drei besonders spannende Gäste hier heute bei mir am Tisch begrüßen zu dürfen. Clara von Natusius ist im echten Leben bei EY beschäftigt und nebenbei Bundesschatzmeisterin der Jungen Union. Kurt Schulz ist Büroleiter und Sprecher der Vorsitzenden der FDP-Delegation im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und Dario Schramm ist Public Affairs Manager der Lernplattform Simple Club und, das sollte vielleicht aus Transparenzgründen in dieser Runde gesagt werden, SPD-Mitglied. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Genau. Clara, vielleicht zum lockeren Einstieg. Ich habe letzte Woche gelesen, dass die Linken-Vorsitzende Ines Schwertner, Direktkandidatin im Wahlkreis Lichtenberg, angesprochen hat, dass es in Deutschland ja mal an der Zeit wäre, die Adelstitel abzuschaffen. Das war gemünzt auf ihre Wahlkreiskonkurrentin Beatrix von Storch. Und für dich als Betroffene, es ist ja immer wichtig, auch mit Betroffenen zu reden, heute in der politischen Situation. Würde sich das für dich anfühlen, auf das Von und Zu in deinem Namen zu verzichten?
Ich glaube, auf Twitter heiße ich einfach Clara Natusius. Für mich spielt es keine Rolle tatsächlich. Also in Österreich ist es schon passiert. Ich glaube, man hat auch mit dem Adel heute keine Vorteile mehr. So richtig jedenfalls, wenn ich weiß. Von daher, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Ich stelle mich eigentlich auch immer nur mit Natusius vor und nicht mit von Natusius.
Achso, dann habe ich heute gerade einen Fail gemacht.
Nee, es ist völlig in Ordnung, aber für mich spielt es einfach keine Rolle. Deswegen, aber Frau Schwertner kann ja gerne aus ihrer Position heraus das irgendwie so tätigen. Ich glaube, wir beide werden eh keine Freunde mehr miteinander.
Politisch wahrscheinlich nicht, das genau. Stimmt. Also vielleicht eine kleine persönliche Anekdote. Ich habe in meinem persönlichen, privaten Umfeld zwei Freundinnen aus Adelsfamilien und die haben beide nach ihrer Hochzeit ihren Namen abgelegt. Das nur so als Fun Fact. Vielleicht kann da jeder draus machen,
mal sehen,
was er will.
Was ich mache.
Genau, aber jetzt kommen wir mal zu etwas Ernsthaftem, nämlich harter Politik. Und obwohl wir im schnelllebigen Wahlkampf uns befinden, ist vielleicht trotzdem ein Blick zurück in die vergangenen Woche angebracht. Und deswegen vielleicht an euch alle mit etwas Abstand und etwas kühlerem Kopf vielleicht als noch letzten Freitag. Wie bewertet ihr drei das Vorgehen von CDU, Klammer auf, und Teilen der FDP, Klammer zu, mit der AfD letzte Woche erst einen Antrag zur Begrenzung der Migration durchzubringen und dann zwei Tage später beim Beschluss eines Gesetzes zu scheitern? Wer möchte anfangen? Clara, vielleicht du?
Gerne. Ich glaube, die letzte Woche war politisch auf jeden Fall ein ziemlicher Ritt. Mich hat es sehr viel Zeit der Reflexion und des Überlegens und des Nachdenkens gekostet. Vor allem ja auch, weil ich mich in meinem ehrenamtlichen Engagement neben Politik oder Parteipolitik viel für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus einsetze und natürlich irgendwie ob der Geschichtsvergessenheit und der Holocaust-Leugnen, die man irgendwie aus der AfD-Seite hört, mich das ja wahrscheinlich nochmal besonders beschäftigt hat. Und ich bin in meiner Analyse zu dem Ergebnis gekommen, dass unser sozusagen gemeinsames Bestreben, glaube ich, den Rechtsextremismus in unserem Land und damit auch die Umfragen und schlussendlich auch die Wahlergebnisse für die AfD zu reduzieren, ich glaube, der Weg in den letzten Jahren und übrigens auch nicht nur während der Ampelregierung, sondern auch schon davor gezeigt hat, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert im Umgang mit der AfD. Und deswegen halte ich den Schritt, und da kann man immer über Zeitpunkte sprechen und man kann natürlich auch darüber sprechen, ob dieser Tag, an dem wir morgens dem Holocaust gedacht haben und nachmittags dann diese furchtbare Debatte im Bundestag haben, ob das der richtige Zeitpunkt war. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich glaube, der Weg als solche in der Migrationspolitik eine Wende einzugehen und auch damit sozusagen der AfD Zusatzpunkte in der Bevölkerung zu schaffen, ist der richtige, und somit bin ich da tatsächlich, und darüber können wir aber auch gerne streiten, mit mir ziemlich im Reinen geworden.
Dario, wie siehst du das? War es der richtige Schritt?
Ja, ich glaube, man muss das zweiteilen. Also einerseits diese inhaltliche Frage, wo ich sehr mitgehe, dass ich verstehen kann, als jetzt völlig egal, von welcher Partei man ist, dass ich verstehen kann, dass Menschen irgendwo es leid sind, dass sie sehen, Kommunen sagen seit Jahren, sie sind überfordert. Wir haben die Frage von Migration, vor allem aber auch die Frage von möglicher Integration. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele Leute den Eindruck haben, warum können die sich nicht einigen? Und da gehe ich mit, da haben alle Parteien irgendwo eine Schuld dran, auch die SPD und auch die Grünen. Und dass man dort es nicht schafft, gerade in einem Wahlkampf irgendwie sich zu einigen, finde ich, ist falsch und auch, dass wir da irgendwie immer noch nicht weitergekommen sind. Auf der anderen Seite müssen wir aber sehen, worum ging es denn eigentlich letzte Woche? Wofür wurde diese Riesendebatte, die ich finde, die schon sehr gerechtfertigt ist, nämlich das gemeinsame Händeheben, das gemeinsame Abstimmen mit der AfD eigentlich geöffnet? Wir haben einerseits einen Entschließungsantrag gehabt, der keinen wirklichen Wert hat. Da ging es darum, quasi eine Position zu zeigen. Also der quasi de facto nichts entfaltet in der Wirklichkeit, nichts ändert an der Situation. Und dann ging es um eine Gesetzesabstimmung zwei Tage später, die im Endeffekt durch die eigene Partei, durch Schleswig-Holstein und Berlin im Endeffekt schon klar war, selbst wenn jetzt diese Mehrheit schon wieder mit der AfD zusammenkommt, dann wird die trotzdem nicht zum Gesetz, weil die eigenen Parteimitglieder im Bundesrat schon angekündigt haben, sie werden es ablehnen. Und da, finde ich, muss man sich dann schon die Frage stellen, warum reißt man diese riesen berechtigte Debatte auf, dieses gemeinsame wissentliche Abstimmen mit der AfD für etwas, was vielleicht sogar richtig im Inhalt ist, aber trotzdem ja damit nicht kommt. Weil es war de facto, auch wenn ich nicht mal glaube, dass Herr Merz das aus symbolisch gemacht hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er wirklich aus Überzeugung diesen Schritt gegangen ist. Aber trotzdem in der Sache müssen wir dazu kommen, dass selbst wenn das alles funktioniert hätte, wäre nichts passiert. Und dafür finde ich, war das, was es gekostet hat, nicht im Ansatz irgendwie lohnenswert.
Zwei klare Antworten bekommen. Kurt, du hast natürlich in dir die Zerrissenheit, die auch deine Partei in der Abstimmung am Freitag gezeigt hat. Aber wie siehst du es denn persönlich?
Ich habe tatsächlich da keine finale, kluge letzte Meinung. Ich bin da ziemlich indifferent. Was ich mich frage, ist, war es das wert? Also war es das wert, diesen ganzen Popanz zu machen und diese aufgehitzte Debatte zu führen, obwohl man genau wusste, dass dabei nichts rauskommen kann? Also eine Resolution, die keine Wirkung hat und ein Gesetzesentwurf, der gescheitert wäre, war es das wert, dafür in Kauf zu nehmen, diese Jubelbilder von der AfD zu haben? Und dann einfach ein Plenum zu haben, auch Bilder zu haben, wo alle, die den Antrag unterstützt haben, ganz bedröppelt da gucken, da verstehe ich. Also, was Dario sagte, ich glaube, dass Friedrich Merz davon überzeugt ist und ich halte es auch für absoluten Quatsch, wenn man jetzt sagt, mit Friedrich Merz droht jetzt eine schwarz-blaue Regierung. Also ich nehme Friedrich Merz auch absolut ab, dass er von der AfD nichts hält und dass er auch nicht mit der AfD koalieren wird. Also diese Angriffe, finde ich, wenn ich das nur sagen darf, unter aller Würde, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, mich macht quasi die Abstimmung betroffen, nachdem ich die initiiert habe. Das fand ich ehrlich schon ein bisschen abwegig und eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen am Ende, weil es war, kann man anders sehen, nicht nur ein Glanzstück letzte Woche von allen Parteien der demokratischen Mitte, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Also es zeigt ja, dass über Jahre alle Parteien der demokratischen Mitte in gewisser Weise versagt haben, eine Antwort auf eine Frage zu finden, die jedes Jahr drängender wurde und wir nur dadurch überhaupt zu dieser Spitzenwoche, sage ich mal, gekommen sind. Das wäre ja auch nicht nötig gewesen. Das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle in den demokratischen Parteien stellen sollten.
Ich meine, jetzt war natürlich die Reaktion von SPD und Grünen absehbar, dass man versuchen wird, jetzt im Wahlkampf das Manöver zu nutzen, um Merz in die schwarz-blaue Ecke zu drängen, beziehungsweise mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, dass er vielleicht nicht sattelfest ist in Demokratiefestigkeit. War es dennoch langfristig gedacht vielleicht ein Fehler, dass die SPD da nicht mitgegangen ist und dieses Thema jetzt erstmal abgeräumt hätte, dass man dann auch im Restwahlkampf wieder über andere Themen hätte diskutieren können, Dario?
Also erstmal glaube ich, dass, zumindest kann ich da für mich sprechen, diese Empörung darüber in keinster Weise, zumindest nicht im Grunde nicht darum ging, um irgendeine Wahlkampfmanöver oder können wir jetzt irgendwie in eine rechte Ecke stellen. Ich weiß, dass das passiert und ich weiß auch, dass das aus strategischen Sachen ist, aber ich weiß auch, dass viele Leute, gerade in der SPD, gerade auch mit der Geschichte der SPD, da viele schon auch eine sehr, sehr tiefe, einfach politische Überzeugung war, nämlich dieses niemals gemeinsame Sachen mit Rechtsextremisten. Deswegen, ich glaube, das muss man schon differenzieren, dass das nicht alles, was an Empörung da kam, einfach nur rein aus, wir möchten jetzt Merz irgendwie einen reindrücken, sondern wirklich ernsthafte Empörung war. Das andere ist natürlich, und das gehört ja dann auch zur Wahrheit dazu, Friedrich Merz ist aus Überzeugung oder warum auch immer hingegangen und hat diesen Plan hingelegt und hat gesagt, ich meine, ich kann es jetzt nicht mehr hören, weil wir haben das letzte Woche immer wieder gehört, diese Friss oder stirb. Aber es war de facto so. Nehmt das an oder wir machen es mit der AfD. Das ist ja mehr oder weniger wörtlich auch seine Aussage gewesen. Und da sind wir dann doch wieder in Strategie, 3 Wochen vor der Bundestagswahl und grundsätzlich, ich glaube nicht mal im Bundestagswahlkampf, keine Partei würde auf dieses Ding eingehen. Das kann man vielleicht für falsch halten. Ich glaube aber, dass es schwierig ist in der Demokratie.
Aber warum nicht, wenn es bei euch im Wahlprogramm steht? Also ich weiß schon, was du meinst und ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Und man kann sich ja darüber streiten und das wurde ja auch die ganze Zeit gesagt, sozusagen, wir müssen Kompromisse finden. Darauf basiert unsere Demokratie und das ist natürlich auch so. Aber ich glaube, die innere Überzeugung, die die Union aktuell hat, es gibt nicht nur die Migrationspolitik übrigens, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, sondern auch in der Wirtschaftspolitik, glaube ich, einige Punkte, bei denen wir das Gefühl haben, dass Kompromisse eigentlich nicht mehr zu einer Lösung finden werden. So, aber gerade bei dem Thema Zustromsbegrenzungsgesetz finde ich tatsächlich aus SPD-Sicht zu sagen, das war ein Friss oder stirb, wenn eigentlich das, was da beschlossen wurde, in eurem Wahlprogramm steht, finde ich irgendwie also komisch. Und dann, ich kaufe auch jedem aus der SPD ab, dass man ernsthaft darüber empört ist sozusagen oder sich wirklich Sorge macht etc. Will ich gar nicht in Abrede stellen, aber irgendwie stelle ich mir die Frage, wollt ihr jetzt die Wende oder wollt ihr sie nicht?
Aber du kannst, wenn ich das sagen darf, da muss ich auch einhaken, weil dieses Friss oder stirb, das kannst du ja trotzdem nicht machen. Ja, du hast Handlungsdruck, du musst handeln. Aber wenn du für Friedrich Merz im November noch sagst, ich mache das auf keinen Fall, keine Zufallsmehrheiten, nur nach Absprachen mit SPD und Grünen und dass er exakt formulierst und dann rauskommst mit, die Lage hat sich geändert, ich drehe meine ganze Meinung von der Union um, friss oder stirb, inhaltlich völlig okay, dann musst du ja damit Gegenwehr rechnen. Und ich verstehe auch Friedrich Merz nicht, der legt einen 5-Punkte-Plan vor und damit hat er eine clevere Diskurshoheit, das war gut, und hat diese Diskurshoheit, das kann man anders bewerten in der Union, zack, wieder abgeräumt. Also das hätte man ja auch weiterführen können zum Wahlkampf. Und wenn du auch komplett das Gegenteil sagst, wenige Wochen vorher finde ich schwierig zu sagen, friss oder stirb, stimm halt zu oder stimmt halt die AfD zu. Und wenn nicht zustimmst, ohne dass ich mit dir geredet habe, dann stimmt die AfD zu und du bist schuld. Also das finde ich schon schwierig.
Ich verstehe auch einfach nicht, er hätte ja auch diese Punkte ansprechen können, fordern können, auch zum Aufrufen, dass die SPD von mir aus sogar ohne Änderung zustimmt oder. Aber warum geht er diesen finalen Schritt, wo er ja gewusst haben muss, dass er für enorme Empörung sorgen wird, ohne dass es irgendeinen Mehrwert bringt? Also du hättest ja auch das Ganze inhaltlich fahren können und sagen können, meiner Meinung nach, der festen Überzeugung meiner Partei, müssen wir jetzt diese Punkte angehen. Das Gesetz liegt vor, das Gesetz ist bereit zur Abstimmung, stimmt mit. Warum diese Grenze trotzdem überschreiten, die er sich ja selber gesetzt hat, nämlich dieses gemeinsame Abstimmen? Also das hat ja dann ehrlicherweise am Mittwoch, nachdem diese Abstimmung war, war es, glaube ich, zumindest meiner Meinung nach auch eigentlich unmöglich, dass man danach am Freitag noch gemeinsame Sache in dieser Kiste gemacht hätte, weil einfach diese Grenzüberschreitung so dermaßen im Raum gestanden hat, dass es meiner Meinung nach schwierig war, überhaupt noch über Inhalte zu reden, weil da was viel, viel Größeres im Raum gestanden hat.
Vielleicht, und da glaube ich, komme ich auch dann zu einer anderen Analyse für mich selber. Ich glaube, dass man bei dem Freitag durchaus hätte wieder zusammenarbeiten können. Und da, wie gesagt, also ich glaube, weder Friedrich Merz noch sozusagen alle anderen Fraktionen haben sich in dem Umgang damit komplett mit Ruhm bekleckert. Aber ich finde erstmal, wenn ich als jemand, der wirklich solche Positionen entwickelt, auch zu diesen Positionen stehe, dann finde ich, habe ich davor irgendwie Respekt. Ich habe genauso Respekt, wenn ich sage, irgendwie bei den Grünen, jetzt sitzt hier heute kein grüner Vertreter sozusagen, die Rolle kannst du übernehmen, Tobias, am Tisch. Aber ich habe auch Respekt davor, wenn sie sagen würden, hey, unsere Migrationspolitik sieht einfach total anders aus und wir wollen einfach nicht, dass Grenzen geschlossen werden, dass irgendwelche Menschen hier ausgewiesen werden. Wir stehen für den Familiennachwuchs, Nachzug von subsidiär Schutzberechtigten. Das ist einfach eine politische Position. Aber zu sagen, eigentlich haben wir die Position der Union und eigentlich steht es auch bei uns im Wahlprogramm und damit kandidieren wir zur Bundestagswahl 2025. Und nur weil Friedrich Merz sagt, wenn ihr nicht zustimmt, dann gehen wir trotzdem mit diesem Gesetz rein, dann nicht zuzustimmen. Ich finde es schwierig. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Union sich aus einer politisch relativ unregierbaren Situation heraus manövriert hat damit. Und ich halte es irgendwie weiterhin für richtig tatsächlich. Also, aber diese Gespräche, die wir führen übrigens, ist auch so ein Konflikt, glaube ich, den ich letzte Woche mit mir selber gegangen bin. Und deswegen kann ich da für mich auch so klar sagen, dass ich die Entscheidung für korrekt hielt.
Ich glaube, das ist ein Konflikt, den viele bei der Union, aber auch bei der FDP mit sich selber ausgemacht haben oder mit ihrer Gewissensentscheidung, wenn sie Mandatsträger sind. Trotzdem wurde ja auf dem Parteitag der CDU am Montag, wo wir beide waren, klarer Geschlossenheit signalisiert, nach außen hin ausgestrahlt. Alle haben sich eingereiht, alle haben den Kanzlerkandidaten unterstützt. Trotzdem gab es ja in der letzten Woche ein paar Risse in dieser Geschlossenheit. Es hat sich erst Daniel Günther aus der Deckung gewagt und gesagt, auf keinen Fall gibt es im Bundesrat eine Zustimmung, die er sowieso nicht geben könnte, weil er mit den Grünen koaliert in Schleswig-Holstein. Aber dann hat sich auch Kai Wegner aus der Deckung gewagt und alle haben eigentlich nur geschaut, okay, was passiert in Düsseldorf, was passiert in München? Bisher ist da noch nichts passiert. Aber man kann natürlich trotzdem oder man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, sowohl Hendrik Wüst als auch Markus Söder sind doch schon sehr sensibel, wenn sie da ein Zeichen der Schwäche bei Merz spüren und würden sich doch dann im Zweifel auch stark abgrenzen von dem letzte Woche gezeigten Kurs, oder?
Also Hendrik Wüst hat ja seitdem sehr viele Interviews gegeben. Markus Söder hat auf jedem Parteitag, bei dem wir beide waren, gesprochen und vieles nicht gegessen.
Brokkoli aufgeregt.
Genau. Ich glaub,
aber Söder hat natürlich auch explizit betont, dass das eine Entscheidung von Friedrich Merz war und dass Merz verklausuliert die Verantwortung dafür trägt.
Aber ich finde Söder sehr liebevoll zu Friedrich Merz. Also die Frage, was Friedrich Merz Herrn Söder versprochen hat für eine Wahl oder was auch immer, ist eine, finde ich, eine der spannendsten Fragen sondergleichen, weil ich habe nicht den Eindruck, dass Söder klassisch Söder aktuell ist. Also ich meine, das sind jeden Tag genug Möglichkeiten, die er nutzen könnte, um ihn komplett in die Parade zu fahren. Der tut es ja nicht.
Und
also,
ich glaube, daran sieht man tatsächlich, danke, dass du mir zur Seite springst.
Gerne.
Nein, aber daran sieht man, glaube ich, tatsächlich auch, dass die Union ziemlich geschlossen hinter Merz steht. Also ich kann jeden verstehen, der sich anders äußert. Ich kann auch jeden verstehen und man wird nur zu seinem Gewissen verpflichtet, der im Bundestag anders abstimmt als der Großteil der Fraktion. Wobei man zum Beispiel auch bei diesen Abweichlern, es waren ja 12 an der Zahl, die an dem Freitag nicht zum Gesetz zugestimmt hat, sagen muss, dass 8 von den 12 nicht mehr zum Bundestag kandidieren und auch wirklich zu dieser alten Merkelianer-Truppe zählen sozusagen. Und ich habe trotzdem meinen größten Respekt vor allen, die sich politisch so entscheiden, weil sie einfach ihrem Gewissen folgen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass sowohl Wegner wie auch Günther sich so äußern. Aus Bayern und aus NRW wird man es nicht hören, hat man es nicht, dann wird man es jetzt auch nicht mehr hören. Und ich glaube, generell kann man tatsächlich sagen, so auf jeden Fall mein Bauchgefühl, dass auch in der Basis, und das ist das Wichtigste, die Leute extrem stark und vielleicht auch nach den Vorkommnissen der letzten Tage noch mal stärker hinter dem stehen, was Friedrich Merz getan hat.
Ja, eine ähnliche Geschlossenheit kann man aktuell aus der FDP nicht vernehmen. Die FDP ist eigentlich in den Freitag ziemlich stark gestartet, hat die Initiative ergriffen mit den Vorschlägen von Christian Dürr, sicherlich auch geboren aus dem Wissen, dass es möglicherweise nicht oder es möglicherweise an FDP-Stimmen fehlenden scheitern könnte. Am Ende hat aber ein gutes Viertel der Fraktion Lindner und Dürr die Gefolgschaft versagt. Wolfgang Kubicki hat seinen Teil dazu mitgeteilt, sein Missmut intern kundgetan.
Wenn ich da mal Konstantin Kuhle von vor ein paar Jahren zitieren darf, der Wolfgang wird langsam komisch. Und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Ja, Konstantin Kuhle steht ja sozusagen als einer derjenigen auf der Gegenseite, die sich der Stimme enthalten haben, beziehungsweise nicht mitgestimmt haben. Aber auch andere Parteiprominenz wie der parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel, Franziska Brandmann und deine Chefin Strack-Zimmermann haben sich ebenfalls dagegen ausgesprochen, in dem Falle den Vorschlag von Friedrich Merz zu unterstützen. Also wie nimmst du das gerade parteiintern wahr? Ist es gerade eine oder zerreißt es gerade die Partei mitten im Wahlkampf oder ist es nur in dieser einen Sachfrage tatsächlich eine abweichende Meinung gewesen?
Also Kubicki ist halt Kubicki, dazu habe ich jetzt schon was gesagt. Bei der Partei, ich war Christian Dürr tatsächlich sehr dankbar für seinen Vorschlag am Freitag, weil ich fand, das war der erste vernünftige Vorschlag von allen in der kompletten Woche. um das ganze Ding wieder zu beruhigen mit seinem Verhandlungsvorschlag. Und wenn jetzt manche wieder ätzen, oh, zurück in den Innenausschuss, das sorgt auch für diese Politikverdrossenheit, wir brauchen Entscheidungen. Nee, das war schon eigentlich ganz klug, weil es sollte ja am 11. Februar auch wieder zurück und damit auch vor der Bundestagswahl. Dann hat man sich nicht drauf geeinigt. Jetzt hat Mützenich, glaube ich, gestern einen Brief geschrieben, wo er schrieb an Dürr, nachdem es einen neuen Vorschlag von uns gab, dass man doch noch eine Lösung aus der Mitte findet. Ja, er freut sich, dass Dürr sich meldet, nachdem wir am Freitag alle nicht verhandeln wollten. Da frage ich mich dann immer manchmal bei Mützenich, frage ich mich einfach manchmal, in welcher Welt er lebt. Aber es ist für die FDP gerade nicht einfach, das stimmt. Also was wirklich eine Durchstoßlegende ist, was ja auch gerne geschätzte Zeitungen schreiben, dass das völlig überraschend kam und mal Lindner und Dürr in den Rücken gefallen ist. Also ich war auch digital zugeschaltet in allen Bundestagsfraktionen in der Woche und es war einfach auf Freitag früh um 8 in der Fraktion schon klar, dass mindestens 15 Leute da nicht mitgehen. Also da überrascht gewesen zu sein oder dass es einen Durchstoß gegeben hätte, halte ich für Quatsch. Also ist einfach Quatsch. Ja, die Partei ist da uneins, aber ich würde sagen, das ist alles noch im Spektrum des Liberalismus. Und da würde ich es auch lieber mit Clara halten. Da muss man Respekt vor haben. Jeder, der links ist oder der rechts ist, würde lachen, wenn er manche in der FDP jetzt, wenn sich da als rechts bezeichnen lassen und wenn dann mein Kuhle, Vogel oder meine Chefin als links bezeichnet, würden Linke wahrscheinlich auch empört irgendwie schnaufen. Das ist halt ein bisschen affig, aber es ist für uns keine leichte Situation. Und ich war, wie gesagt, Christian Dürr froh, aber es ist für Liberale halt, da zeigt sich, dass wir gerade ein breites Spektrum haben, muss man so zu sagen.
Was bekommt man denn, wenn man die FDP wählt in der Migrationspolitik?
Das ist relativ, mit der FDP kriegt man Rechtssicherheit. Das wäre vielleicht manchen Punkten ein Unterschied zur Union. Aber wir haben ja in der Partei Zinky. Auch relativ, ja, klein Zinky-Zonky. Wir haben, ja. Das ist eine schöne Runde hier. Das ging mir eben zu sehr Richtung GroKo. Deshalb ist man jetzt so ein bisschen auch wieder nett zu sein gleich. Ich glaube, die FDP hat schon einen relativ klaren Kurs. Marco Buschmann hat auch als Justizminister gesagt, dass so wie die Union das macht, nicht geht, aber dass man zumindest eine Art Modellprojekt an einer Grenze machen soll, um das auch rechtlich mal prüfen lassen zu können. Und die FDP ist ja auch klar, welche Koalition sie präferiert. Und ich glaube, in der aktuellen Gemengelage kriegst du auch so eine Koalition nur hin, wenn...
Das ist übrigens gut, als knappe 4-5%-Partei, ja. Grüne ausschließen und. Das ist mutig.
Das musst du mir nicht sagen. Ich rede jetzt nur über die Koalition. Ich halte nichts von Ausschließeritis von Koalition von der Wahl. Ich sehe auch nicht, wie wir mit den Grünen jetzt koalieren sollten, aktuell von der Stimmungslage her, aber ich halte nichts von Ausschließen, weil du das geben die Umfragen, das geht die politische Situation gar nicht her. Also keiner kann irgendwas ausschließen, innerhalb sind wir bei unserem demokratischen Spektrum. So. Und wir haben auch Pläne zur Migration vorgelegt, die ich Messer fahren, die auch klar waren, die auch für die Union nicht zu weich waren, die im Grunde auch der SPD hätte mitgehen können. Deshalb tue ich mich manchmal schwer mit unserer Rolle, weil ich mich dann auch frage, jetzt mal im Wahlkampf, was können wir daraus gewinnen, und es auch absolut ablehne, wie manche dann vorgehen mit Leuten, die anders abgestimmt haben. Aber der Weg ist ja klar und ich finde es legitim zu sagen, ich sehe es nicht ein, auch gerade in Lage mit der AfD eine Mehrheit zu suchen. Aber wir stehen für dann eine klare Korrektur nach der Wahl. Das finde ich absolut legitim. Das kann man anders sehen. Und da habe ich einfach auch größere Schwierigkeiten.
Ob es die Korrektur also geben wird oder geben würde. Du sprachst Koalitionen an und ich finde auch, dieses Ausschließen ist irgendwie bodenlos, es bringt den Diskurs auch nicht voran, es nervt auch, ich weiß auch nicht, was ich den Leuten mehr erzählen soll, auch bei uns an den Wahlkampfständen, habe keine Ahnung, mit wem es eigentlich noch funktionieren soll. Wahrscheinlich potenziell außer mit der AfD, die auf jeden Fall mitgehen würde, im Zweifel. Ja. Was nicht passieren wird, glaube ich, muss ich auch nicht nochmal wiederholen. Aber ich finde irgendwie, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Wie wir zusammenfinden sollen oder wie Koalitionen passen sollen oder FDP.
Ich habe meinen Faden verloren.
Auch wenn man sich das als stabilitätsorientierter Bürger eigentlich nicht wünscht gerade, aber es könnte natürlich sein oder ist sehr gut möglich, dass nach der Wahl es wieder nur für eine Dreierkoalition reichen wird. Und ich meine, da ist ja dann die Farbkombination, die hier gerade am Tisch sitzt, eine der wahrscheinlichsten. Könntet ihr denn einer potenziellen Deutschland-Koalition etwas abgewinnen, inhaltlich und politisch?
Ich könnte, wenn ich das sagen darf, in der jetzigen Situation kann ich der wahrscheinlich mehr abgewinnen. Also da sehe ich schon, könnte ich wahrscheinlich mehr abgewinnen in der jetzigen Situation als mit der Beteiligung der Grünen. Wie gesagt, von der Ausschließerie das mal abgesehen. Die Grünen haben auch ihre guten Seiten, wenn ich das ausnahmsweise sagen darf, in Außen- und Sicherheitspolitik, ja. Genau. Da hat die SPD natürlich Pistorius, aber sie hat auch Mütze nicht. Das ist dann immer ein Problem.
Ja, auch Ralf Seite. Stegner und Co. Aber ja.
Ich bin froh, dass wir hier so ehrlich sind über unsere eigenen Läden.
Das hört uns ja keiner zu.
Genau. Aber ich halte das Wahrscheinlichste. Wie gesagt, ich würde auch meinem eigenen Laden, ich würde allen empfehlen, einfach eine Nummer realistischer zu sein. Wenn du auf die Umfragen guckst, ja, das ist für uns nicht einfach. Ja, wir müssen kämpfen. Deshalb halte ich Ausschließeritis, halte immer so ganz enorm gegen irgendwen zu sein, für schwierig. Da sollte man auch ein bisschen realpolitischer sein. Aber ich glaube, so eine sogenannte Deutschland-Koalition wäre auf jeden Fall besser als die GroKo. Das heißt, wenn ihr keine GroKo wollt, wählt doch einfach die FDP. Und wir sorgen auch dafür, dass die ein bisschen randalieren, dann nach der Wahl sich wieder ein bisschen finden.
Dario, Clara, würdet ihr die FDP in eure GroKo mit aufnehmen?
Ja, ich glaube, ehrlicherweise, ich finde gar nicht, die FDP ist das Problem, sondern das Problem ist eher der Gedanke, dass quasi, ich meine, jetzt sind wir quasi ein bisschen prozentual weit weg von der CDU, deswegen ist es natürlich immer schwierig zu sagen, die beiden großen Volksparteien. Aber wenn wir jetzt überlegen würden, die SPD und die CDU in der Koalition und dann auch noch die FDP drin, dann wäre quasi die Opposition im Bundestag de facto nur noch die AfD, die Grünen und linke BSW. In dem, was ich jetzt sagen will, ist das relativ egal, wer von den beiden drin ist oder keiner. Das Problem ist dann, dass die Opposition eigentlich nur noch von der AfD bestimmt werden kann, nicht im bürgerlichen Lager, aber im Sinne von denen, die quasi da sich gegensetzen könnten und irgendwo eine Alternative anbieten. Sie bieten keine Alternative an, aber sie könnten sich quasi so darstellen. Und meine große Sorge ist, die AfD gewinnt überall an Zuspruch, im Bund, in Land und Co., dass wenn wir in die nächste GroKo oder in die Deutschlandkoalition gehen, dann hat die AfD 4 gute Jahre, wo in dieser Koalition, wie auch immer, egal ob jetzt 2 oder 3 Parteien, vieles ja auch nicht so schnell vorankommen würde. Das ist ja leider dann auch die Wahrheit. Also viele Dinge von allen Parteien, das ist ja das klassische Thema in Politik, werden versprochen. Immigration, die CDU verspricht auch viele Dinge, die sie angehen wird. Und die Wahrheit ist, das wird alles nicht so schnell kommen, wie man es verspricht. Genauso wie die SPD Dinge verspricht, die nicht so schnell kommen werden. Und dann haben wir 4 Jahre, wo die AfD zu Recht sagen kann, ja, das haben die versprochen, ist nicht gekommen. Und meine große Sorge ist einfach bei einer GroKo oder Deutschlandkoalition, dass einfach keine Opposition mehr im Bundestag ist, die irgendwie gegenhalten kann, die nicht AfD heißt. Und das, glaube ich, wäre gefährlich.
Clara?
Ich glaube, wir attestieren uns teilweise sicher realpolitisch, aber teilweise vielleicht auch so ein bisschen im Rückblick auf die letzten Jahre immer so ein bisschen politische Handlungsunfähigkeit. Und ich glaube, in einem sind wir uns einig darüber, dass wahrscheinlich eine neue Koalition, wie auch immer sie aussehen würde, und ich find darüber schwierig zu richten, wir wissen nicht, ob ihr es schafft, auch wenn ich es mir sehr wünsche, außer parlamentarische Opposition, ist, glaube ich, dem nicht angemessen, welchen Wert ihr in so einer Regierung oder Koalition oder Opposition haben würdet. Ich glaube, es muss sich auf jeden Fall was tun, weil wir haben 4 Jahre Zeit, damit die AfD nicht noch größer wird und vielleicht stärkste Kraft auch im Bundestag sein wird. Wer weiß, mit welchen potenziellen Mehrheitsoptionen dann. Deswegen muss sich was tun und wir haben auch nicht irgendwie 3 Jahre Zeit, um sozusagen radikale Veränderungen zu machen, sondern das muss schon einigermaßen schnell gehen. Und ich glaube übrigens, das ist nicht nur in der Migrationspolitik so, sondern ursprünglich haben auch sehr, sehr viele Menschen die AfD gewählt, weil es ihnen wirtschaftlich einfach nicht so gut geht, weil sie in ihr Portemonnaie schauen und feststellen, scheiße, irgendwas ist da nicht gut. Ob das Entscheidungen über das Bürgergeld waren, ob das die aktuelle Inflation ist, ob das Unternehmen sind, die unser Land verlassen oder ausländische Investoren sind, die in diesem Land fehlen. Ich glaube, ein großes Thema ist tatsächlich die Wirtschaftspolitik und du sprachst das ganz am Anfang an. Es hat sich jetzt im Wahlkampf geändert, aber ich glaube vor allem, wo sich wirklich radikal etwas ändern muss mit Beginn der neuen Koalition, ist im Bereich Wirtschaft. Und deswegen sehe ich es ein bisschen anders als du, Dario, weil ich schon hoffe, dass da schnell was passiert und ich auch glaube, dass sozusagen, wir sprechen immer über Gesetze und irgendwie geltendes Recht etc., aber Gesetze sind ja gemacht worden. Und wir reden jetzt nicht über das Ändern der Genfer Menschenrechtskonvention, sondern über die sozusagen die auch Veränderungen beim Bürokratierückbau etc. schaffen können, dass man da einfach wirklich rangeht und diese Gesetze auch radikal einfach verändert, da wo es notwendig ist.
Rettungsleitstelle, was ist Ihr Notfall?
Es brennt.
Und wo genau?
Überall.
Überall. Können Sie es ein wenig genauer sagen?
Bau- und Metallbranche, Exporte, Autoindustrie, Chemie, Landwirtschaft.
Sind Menschen in Gefahr?
Ja, 46 Millionen Erwerbstätige.
Und wie können wir helfen?
Wir brauchen eine Regierung, die Bürokratie abbaut, Abgaben und Energiepreise senkt und keine neuen Schulden macht. Es brennt!
Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de/sos.
Jetzt sind wir finally haben wir den Turn zum Thema Wirtschaft gemacht. Da hat sicherlich die FDP programmatisch eine große Übereinstimmung mit der Union. Einige würden sagen, vielleicht eine zu große, um neben Merz und Lindemann wirklich noch Sichtbarkeit im Wahlkampf zu haben. Jetzt hat die FDP ja seit 2013 eigentlich sehr viel dafür getan, als unabhängige politische Kraft wahrgenommen zu werden, nur um jetzt im aktuellen Wahlkampf eigentlich mit einem sehr stark auf Schwarz-Gelb ausgerichteten Wahlkampf wieder im Lager mit der Union zu landen. Ist es, muss man irgendwie nach 3 Jahren Ampel sagen, dass es dann doch die Position der FDP ist im Parteiensystem und dass eigentlich jenseits von diesem auf stark wirtschaftspolitisch orientierten Profil nicht viel mehr Platz ist für die FDP?
Nein, das sehe ich tatsächlich anders. Ja, der Wahlkampf wird eng an der Union thematisch geführt. Mir persönlich auch manchmal zu eng. Das ist vielleicht auch der Kürze der Zeit und der Situation nach der Ampel geschuldet. Auch in Details gibt es ja noch leichte Unterschiede. Es gibt ja diesen leicht platten, aber schönen Spruch, Vater Staat ist nicht ein Erziehungsberechtigter im Wahlkampf.
Und, den finde ich übrigens echt ziemlich gut.
Zeigt auch, dass wir, glaube ich, bei den Themen Entbürokratisierung und Beschleunigung da doch noch ein paar freiere und schnellere Ansätze haben als die Union. Genauso, wenn es um Entbürokratisierung geht, da wurde ja auch von Merz angekündigt, wir müssen die ganzen Beauftragten der Bundesregierung abschaffen. Da hat er letztens als erstes vorgeschlagen, wir brauchen im Kanzleramt einen neuen Staatsminister für Sport und Ehrenamt und so weiter. Das schließt sich dann auch etwas aus. Es ist eine Wahrheit, dass die FDP auch in ihrer Geschichte immer als Funktionspartei gebraucht wurde, aber ich kann auch in meiner Partei immer nur alle davor warnen, sich zu eng an irgendwen zu koppeln, weil uns das auch im Umgang mit der Union nie nur große Freude gemacht hat. Wenn man jetzt mal diese wunderbare Zeit 2009 bis 2013 betrachtet, da haben wir auch viel falsch gemacht, aber es ist ja nur nicht so, als wäre die Union da mit einem sehr fair partnerschaftlich umgegangen. Und auch in der wirtschaftlichen Frage, glaube ich, gerade bei, was Staatsverständnis betrifft, was Freiheit für die Bürger betrifft und eben diese ganze Entbürokratisierung ist dann doch nochmal ein größerer Unterschied und ist die Union dann vielleicht doch noch ein bisschen schwerfälliger als Liberale und auch was Vorratsdatenspeicherung, Menschen, Datenschutz, Personenrecht und so betrifft, ist es vielleicht dann doch auch sehr gut, noch ein liberales Korrektiv zu haben.
Machen wir kurz den Schwenk rüber zur SPD. Dario, ich war ja am Montag positiv überrascht, als ich den neuen Spot der SPD gesehen habe, dass es ausnahmsweise mal um den eigenen Kandidaten ging und nicht um den Kandidaten der Union. Mit mutmaßlich Leuten aus dem Alltag, die gesagt haben, warum sie Olaf Scholz wählen. Jetzt kam heute raus, dass Lars Klingbeil und Saskia Esken und Matthias Miersch diesen Optimismus um Olaf Scholz offensichtlich nicht geteilt haben, weil sie Olaf Scholz gedrängt haben sollen, doch für Boris Pistorius zu verzichten und erst Wolfgang Schmidt durchgedrückt hat, dass doch Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird. Was macht das mit dem Wahlkämpfer in dir, das Wissen, dass selbst der Parteivorstand eigentlich vom Kandidaten nicht überzeugt ist?
Das ist nicht gelogen, dass ich heute in der Bahn hier nach Berlin saß und gedacht habe, es ist so krass, ich bin jetzt irgendwie seit 7, 8 Jahren in der SPD und nach allem, was passiert ist, nach der ganzen Diskussion, wirkt diese Partei so geeint. Und dann so eine halbe Stunde oder eine Stunde später bin ich wieder auf Twitter gewesen und habe dann diese Dinge gelesen und war so, ich glaube, immer so, ja gut, das ist so, wie ich die Partei als 16-Jähriger quasi betreten habe. Trotzdem ist es natürlich so, das klingt jetzt so Wahlkampfsprech, aber ich meine, da muss man auch nicht lügen. Wenn wir überlegen, wir sind diese Bundestagswahl gestartet und wir hatten einen Verteidigungsminister mit Umfragewerten in der absoluten Pole Position. Ich find's eher erschreckend, dass auch in der Zeit damals als normales Parteimitglied, dass man so den Eindruck hatte, als wäre das überhaupt nie eine Option gewesen. Und damals hat die Parteiführung ja auch gesagt, nein, wir stehen 100% dahinter und. Und selbst wenn sie das immer getan haben, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, fände ich es eher fast schlimmer, wenn nicht irgendwann klar gewesen wäre oder wenn man nicht auch klar intern mal drüber nachgedacht hätte, gerade bei den Zahlen. Dass das natürlich jetzt 3 Wochen vor der Bundestagswahl nicht eine wirklich hilfreiche Schlagzeile ist, ist auch klar. Aber ich glaube, wir werden nicht was historisch erleben, dass sie diesen Kandidaten jetzt wechseln.
Ich glaube, wenn ich das nur sagen darf, ich habe noch nie einen Wahlkampf erlebt, der, wo einfach so wenig Begeisterung für irgendwen war. Also eigentlich sind die Umfragen auch komplett verrückt bei der aktuellen politischen Lage. Also die Union mal ändert so um ihre 30%. Jetzt warten alle da ganz gespannt drauf, geht's Richtung, gibt immer so 1-2 Umfragen, je nachdem gerade wer fragt. Bei Allensbach ist es 38, bei Forsa ist es 27, je nachdem. Aber die Union mal ändert so um 30% und ich bin fest davon überzeugt, dass Friedrich Merz Kanzler wird, wertfrei, aber einfach realpolitisch gesehen, weil ich auch zugeben muss, neben eigenen Fehlern, ich kriege so eine Krawatte, wenn ich Olaf Scholz sehe, nach der ganzen Arbeit der letzten Jahre, ich habe sowas noch nie erlebt. Und aber, dass die Union nur über 30 ist, zeigt aber auch, und auch die anderen nicht aus dem Quark kommen, zeigt auch, dass niemand irgendwie so einen richtigen Bringer hat, uns mal so zu sagen. Weil eigentlich müsste die Union, widersprich mir gerne, in der jetzigen Gemengelage bei 36, 37, 38% stehen.
Aber das Problem ist ja, und ich finde, das ist eigentlich das Schlimmste, weil ich glaube, dass, ich meine, es ist so schlimm, wenn wir immer darüber reden, was wird die AfD klein machen und. Es ist natürlich super komplex und keine Ahnung was, und das ist auch nicht die eine Antwort. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, dass wir ehrlicherweise keinen Kandidaten haben, und auch nicht, seitdem ich politisch mich wirklich erinnern kann, noch nie wirklich hatten, der irgendwo charismatisch, emotional irgendwo auch, und ich will nicht sagen...
Robert Habeck ist doch super.
Ja, sorry, also ich meine, ich vermutlich von uns drei hier am Tisch, der vielleicht am nächsten da verortet werden würde, aber ich finde es diese irgendwie Sportlehrer coolen Art, irgendwie sich rüberzulehnen und sonst was, aber egal, anderes Thema.
Und dann immer den halben Kant rezitieren, wichtig.
Vielleicht, also ich würde dir immer auch zustimmen. Ich glaube, aus Perspektive eines Menschen, der sich nicht sozusagen so wie wir parteipolitisch engagiert, sondern einfach zu einer Wahl geht, hat man die Auswahl zwischen, ich lasse einmal kurz die SPD raus und gehe nicht mit den Spitzenkandidaten, sondern mit den Kanzlerkandidaten. Man hat die Wahl zwischen 2 Kanzlerkandidaten, die dafür maßgeblich zuständig waren, dass die aktuelle Koalition geplatzt ist. Die Wahl zwischen einer Kanzlerkandidatin, die für die meisten in unserem Land zum Glück immer noch deutlich zu weit rechts außen steht, und die Wahl zwischen einem vierten Mann, der 20 Jahre nicht an der Politik beteiligt war und irgendwie quasi auch eher jetzt Richtung Alterszenit geht und nicht wahrscheinlich mehr unbedingt in der Blüte seines Lebens steht. Für die CDU ist er immer noch blutjung. Aber das ist nichts. Und ich glaube, aus der Perspektive muss man das durchaus mal betrachten. Ich glaube aber, und das finde ich spielt schon eine Rolle, man muss sich auch immer ein bisschen anschauen, wer kommt eigentlich mit so jemandem noch dazu.
Aber das Problem ist ja, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, aber ich finde, das beste Beispiel, dass ja, das interessiert uns hier und man schaut sich an, wer kommt da mit und Potenzial und was sind auch Inhalte. Aber ich bin großer Boris Pistorius-Fan, keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, seine Umfragewerte, und das ist auch das, was ich immer wieder gelesen habe, wofür steht Boris Pistorius, außer für die Dinge, die wir kennen aus dem Ukraine, dem ganzen Thema Verteidigung und Co. Aber dass so jemand so weit oben auf der Beliebtheitsskala ist, zeigt, dass vielleicht Politik, natürlich ist das Idealvorstellung, dass Menschen wählen, Politiker wählen aufgrund ihrer Inhalte, aufgrund von Kompetenzen und. Aber ich glaube, es ist viel banaler. Da ist jemand, der kann gut reden, den finde ich sympathisch. Da würde ich mich freuen, wenn der an meinem Küchentisch sitzt.
In Deutschland gibt es keinen Unterschied zwischen...
Nicht auch noch einen Küchentisch.
Ja, in Deutschland gibt es keinen Unterschied zwischen Politics und Policy. Ja. Es gibt noch nicht mal eine Begrifflichkeit so richtig dafür. Und ich glaube, das trifft es absolut gut. Das ist... Ja, das, warum sozusagen Markus Söder, ich kenne wahnsinnig viele Freunde, die schreiben mir immer wieder, die sind gar nicht politisch, ich liebe Markus Söder, der Typ ist einfach geil und ich natürlich auch, aber manchmal frage ich mich, woher kommt das?
Manchmal irritiert Clara mich doch immer wieder, wenn ich anfange. Das ist,
bis jetzt war es sachlich, Clara.
Genau. Jetzt kippt das hier ganz enorm.
Ich frage mich immer, man kann ja, glaube ich, das ist jetzt keine Überraschung, Markus Söder ändert ja auch ab und zu mal seine Meinung bei politischen Themen. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was Pistorius so ausmacht. Das sind Politiker, die Stärke zeigen. Und ob einem das gefällt oder nicht und ob die politische Ausrichtung einem dann so unbedingt gefällt, die Leute stehen da und sind stark. Und ich glaube, dass dieses Führungspotenzial durchaus, was ein Politiker oder eine Politikerin mitbringen soll, das zeigen gerade Pistorius und Söder als Persönlichkeiten, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich glaube, sobald man anfängt, irgendeine Form der Schwäche zu zeigen, verlieren die Leute so ein bisschen den Respekt voreinander. Und deswegen, ich glaube, wir sind uns da total einig, weil ein bisschen mehr Charisma bei den Personen wäre auf jeden Fall bei den Personen, die aktuell zur Wahl stellen, wahrscheinlich nicht unbedingt.
Ich glaube, du hast in Deutschland tatsächlich, das wird gerne gerade in der Berliner Blase unterschätzt und das macht es auch für Liberale oft sehr schwierig, einen unterschätzten großen Hang in der deutschen Bevölkerung dazu, dass mal einer vorne vorgeht, was Sache ist und stark vorangeht und dann ist Ruhe im Kasten.
Aber ich meine, deine Chefin ist das beste Beispiel dafür.
Absolut.
Aber ist es ein deutsches Ding? Also wenn man sich jetzt mal international umschaut, welche Personen gerade in Führungsverantwortung gewählt werden, dann ist, glaube ich, diese Strongman-Attitüde, ist, glaube ich, etwas, was gerade überall global auf dem Vormarsch ist.
Das Problem ist ja, dass irgendwie es leider nur die Falschen irgendwie auch nutzen, in der Hinsicht, dass wir überall sehen, gerade extreme Parteien, die es irgendwie packen, halt Leute da vorne hinzustellen, die natürlich totalen Quatsch von sich geben, aber sie geben halt irgendwas von sich. Und da sind wir dann auch wieder beim grundlegenden Problem Politik. Politik ist schwierig und sie wird auch immer schwieriger aufgrund von internationalen Gegebenheiten und Co. Und ich glaube, die absolute Kunst wird sein oder muss sein, ein Zwischending zu finden zwischen nicht Blödelpolitik zu machen im Sinne von wir vereinfachen alles und trotzdem aber nicht anzufangen, Dinge so in der Breite auch öffentlich vielleicht zu diskutieren oder anzugehen, wie es vielleicht gerechtfertigt wäre, aber es funktioniert einfach in der Bevölkerung nicht. Und das ist, glaube ich, kurze Anekdote, ich habe irgendwann in der Schulzeit, habe ich beim Obi gearbeitet, habe Waren eingeräumt und dann war ich schon ziemlich politisch engagiert und interessiert und der Marktleiter wusste das auch und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Herr Schramm, ich finde das ja auch alles spannend, Politik, aber ich stehe morgens um 6 Uhr auf und dann schmiere ich meinen Kindern die Brote, dann fahre ich hier zur Schule, dann fahre ich hier in den Markt und wenn ich Glück habe, ich um 18 Uhr zu Hause. Selbst wenn ich Bock drauf hätte, ich habe gar keine Zeit, mir jetzt den Spiegel durchzulesen oder wie eine Will-Sendung anzugucken oder mir irgendwie Financial Times, wie sind denn die Gegebenheiten? Und das können wir ganz doof finden hier in Berlin, weil wir wissen, es ist alles komplex, aber die Wahrheit ist halt...
Mach du zuerst.
Das ist doch auch genau das Thema, warum Parteien vor Ort sein müssen. Also mich haben, ich lebe in Berlin seit 6 Jahren und ich habe dann angefangen im Sommer jetzt auch ein bisschen wieder mehr Wahlkampf in Ostdeutschland zu machen oder in den neuen Bundesländern, auch wenn sie immer noch neu nennen kann, ist ja fraglich. Aber da hatte ich echt das Gefühl, Politik erreicht die Leute hier auf jeden Fall gar nicht mehr. Da gibt es sicherlich auch noch andere strukturschwächere Regionen, aber vor allem der ländliche Raum. Wir kommen einfach nicht mehr zu den Leuten. Das hat übrigens auch mit einer Strukturschwäche der Parteien zu tun. Ich glaube, da geht es unseren allen Parteien sehr ähnlich. Und mit einem sehr großen Zulauf, gerade bei der AfD, aber auch dort natürlich beim BSW in den aktuellen Umfragen jedenfalls. Oder vor allem zu den Landtagswahlen. Ich glaube, wir müssen wieder viel, viel mehr wirklich zu den Leuten gehen. Aber die Frage ist, gehen wir zu den Leuten eben wirklich faktisch? Also stehen wir vor denen in Persona oder erreichen wir die halt auch über soziale Netzwerke? Und ich habe neulich oder gestern oder so hat der RBB wieder so eine Umfrage rausgebracht oder so eine Analyse rausgebracht, so ein Balkendiagramm, ein schönes, über die Followerzahlen in Brandenburg und in Berlin der einzelnen Parteien. Und ich habe wirklich gedacht, es kann nicht wahr sein. Die AfD ist wirklich aber also nicht doppelt, sondern mehr als alle anderen, aber wirklich dann nochmal dreifach mehr als alle anderen zusammen. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich, wirklich überlegen, wie wir da vorangehen. Und ich sag immer so ein bisschen, eigentlich müsste Friedrich Merz gar nicht durch Deutschland fahren, sondern sich einfach am Tag 8 Stunden vor soziale Netzwerke oder vor seine Kamera hocken und einfach Social Media rausballern. Weil ich glaube wirklich, es gibt keine Möglichkeit, 100.000 Leute in einem View zu erreichen. Find mir den Marktplatz, auf dem 100.000 Leute stehen, außer du demonstrierst gegen Friedrich Merz und die CDU. da sind aktuell noch mehr. Aber ich glaube wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Kürze der Zeit kosten-nutzen-effizient so viele Leute erreichen kann, ist halt über soziale Netzwerke gegeben und die Leute kommen auch nicht mehr zum Marktplatz.
Du hast auch, ich habe ja auch diese ganze Basisklaviatur gemacht, Ortsvorsitzender, Kreisvorstand, Bezirksvorstand und so.
So eine Karte geklebt.
Ja, genau.
Eigentlich könnte ich jetzt kandidieren. Du hast praktisch die To-Do-Liste
durch. Ja, mein Slogan wird dann Kort hält Wort. Und ist alles schon fertig, aber es ist ja mit Infoständen auch so, was du sagst, so den Leuten gehen Infostände, also sind ja genauso wie Plakate aus meiner Meinung nach, wenn sie da sind, helfen sie nicht viel, wenn sie weg sind, schaden sie. Also musst du sie machen. Du hast, ich werde mich hüten, irgendwie Wählerkritik zu üben, weil es wirklich Aufgabe der Politik ist, aber du hast momentan so eine verfahrene Situation und das spielst du dann ja doch wieder zurück an die Politik, dass du, egal was du machst, momentan beim Wähler kaum ankommst. Wenn wir uns einigen, also wir alle, wenn wir uns letzte Woche geeinigt hätten, dann, ach, die Eliten, homogener Mist, dann da sind sie doch wieder alle mit der ganz, ganz großen Koalition. Wenn wir uns nicht einigen, die sind nur zerstritten, die können sich nicht einigen, alles bescheuert, wir gehen zu was auch immer. Und das ist, glaube ich, da hat Clara schon recht, da brauchst du wahrscheinlich auch eine Mischung, weil du natürlich auch Hunderttausende hast. Gut, du kannst Facebook für die Älteren dann machen, aber da hat auch keiner noch so wirklich die Weisheit gefressen, weil du momentan nur noch diese beiden Extreme ganz oft hast in der Wählerschaft und dich dann auch wirklich fragen musst, wie du aus der Nummer dann rauskommst.
Vielleicht ganz kurz, ich fand, du hast gerade einen schönen Satz angesprochen, hinsichtlich so, die streiten sich oder sie liegen alle miteinander im Bett und kuscheln. Ich fand, die letzte Woche hatte so einen bestimmten gewissen Reinigungsprozess, den ich eigentlich ganz gesund finde. Ich finde, man hat mal wieder gesehen, wofür die einzelnen Parteien eigentlich stehen und vielleicht auch, wo sie sich unterscheiden. Und wirklich jetzt mal im inhaltlichen Bezug, also gar nicht so sehr auf, wie gesagt, wir können über alles streiten und ich verstehe auch jedes Argument hinsichtlich der Abstimmung mit der AfD, aber eigentlich weiß der Bürger jetzt wenigstens mal wieder so ein bisschen, wofür stehen die Parteien vielleicht auch in der Migrationspolitik. Außer bei der SPD, weil ich glaube, eigentlich steht ihr relativ für das, was wir auch in Teilen jedenfalls wollen. Habt aber anders abgestimmt, aber das meine ich jetzt nicht als Angriff.
So, aber das ist zum Beispiel auch ein Problem, wo man selbstkritisch das sagen kann, weil ich finde, das haben verschiedene Parteien, die SPD hat das auch ziemlich krass und das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man sich anschaut, kommunale Verantwortungsträger in der SPD, die seit Jahren ein ziemlich klares Bild abgeben und dann eben Berlin, die irgendwie teilweise ein deutlich anderes Bild abgeben und ich glaube, dass da zumindest meine Partei auch ein kleines Problem mit hat, dass sie einfach ihre eigenen Leute, die tatsächlich in den Verantwortungen in den Kommunen stehen, einfach nicht hören kann und das gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu und das ist aber auch grundsätzlich ein Problem. Ich hasse diesen Ausdruck dieser Berliner Blase, aber es ist einfach so, dass es zunehmend Leuten, glaube ich, guttun würde, auch in hohen Verantwortungen vor Ort zu sein und vor Ort auch mit ihren eigenen Leuten mal zu sprechen.
Es ist ja mit der Blase ja durchaus was dran, auch wenn der immer ein bisschen platt ist, weil gerade bei euch, und das meine ich jetzt ganz kritikfrei, sieht man, finde ich es auch immer erstaunlich, bei den ganzen vielgescholtenen Talkshows, wenn man euch dann A, Mützenich oder so im Bundestag sieht, aber dann auch die ganzen Bürgermeister und Landräte sieht, die in Talkshows sitzen, sind erstaunlich häufig von der SPD und geben halt ein komplett anderes Bild ab als die Bundestagsfraktion und das jetzt erstmal wertfrei gesagt und da hast du total recht.
Ich würde vielleicht langsam zum Abschluss kommen, aber nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, beziehungsweise in den zukünftigen Bundestag. Ich habe mir mal angeschaut, wer da so alles sitzen könnte nach aktuellen Prognosen. Und ich glaube, man kann festhalten, dass der Bundestag nicht nur deutlich rechter wird, sondern auch deutlich männlicher und deutlich älter. Und vor allen Dingen auf dieses letzte Wort würde ich einmal kurz mit euch drüber nachdenken, wie es dann aus eurer Sicht trotzdem möglich sein kann oder was es heißt für die Perspektive und für die Interessen der jüngeren Generation, die ihr ja alle drei noch vertretet, künftig in der Politik.
Also ich glaube, das größte Problem, was Parteien aktuell haben, ist, und ich glaube, dass das auch die letzten Jahre nicht unterstützt hat, sondern nochmal mehr befeuert hat, dass in Parteien aktiv zu sein so unfassbar unattraktiv geworden ist. Politisch, ich glaube nicht mal, weil das ist ja auch immer der Vorwurf, dass irgendwie junge Leute unpolitisch sind. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass wir eine unfassbar politische Jugend auch haben, auch von jung an, nur dass sich das eben anders äußert und dass es nicht mehr der Gang ist, man entscheidet sich zwischen der Jungen Union und den Jusos oder auch den Julis oder wen auch immer, sondern Fridays for Future oder auch andere Dinge, also dieses außerparteienmäßige Engagieren. Und ich glaube, dass die Parteien da noch, dass das eine riesen Herausforderung ist oder auch Aufgabe sein wird, entweder zu integrieren, weil ich glaube, es wird einfach nicht passieren, dass man diese Menschen in Parteien holt, was ich auch finde, was ja auch gerechtfertigt ist. Wenn jemand sagt, er engagiert sich in dem einen oder anderen Ding und kann sich da auch gut bei der SPD sehen, aber in anderen Punkten bei der CDU. Und ansonsten ist es natürlich trotzdem so, dass wir einfach ein großes Problem haben, weil demografisch wird es auch älter in Deutschland. Und ich habe ehrlicherweise wenig Hoffnung, dass junge Perspektive zunehmend im Bundestag auch eine Rolle spielen wird.
Clara?
Ich finde es, ich denke da immer so viel drüber nach, weil auch auf mich manchmal irgendwie dann doch der ein oder andere zukommt und sagt, machst du jetzt nicht mal? Und dann denke ich immer so, oh, ich finde es eigentlich saugeil, dass ich gerade gar nicht muss und dass ich auch gerade gar nicht will und dass ich die Möglichkeit habe, als junge Person die Politik zu gestalten. Wir sind ja auch hier unter anderem, weil wir auf Twitter irgendwie vielleicht den ein oder anderen Follower haben und manchmal kann man da auch Debatten setzen, ob es der Partei dann passt oder nicht oder den anderen Parteien dann passt oder nicht, ist dann auch die Frage. Aber ich finde es total angenehm, dass ich die Möglichkeit habe und ich glaube, es schafft mir tatsächlich mentale Freiheit, Politik so zu denken, wie ich glaube, dass sie richtig ist, indem ich gerade mich in einem Job festige, in den ich zurückgehen kann und nicht auf die Politik angewiesen bin. Und deswegen glaube ich jetzt tendenziell erstmal, dass es eigentlich gar nicht so richtig darauf ankommt, wie alt die Leute sind, die im Bundestag sitzen, sondern vor allem, wie unabhängig sie denken können und vielleicht auch ein bisschen, wie intellektuell sie sind oder aber auch, welchen Jobs sie davor eigentlich nachgekommen sind, deren Expertise sie, danke, in den Bundestag auch einbringen können. Und deswegen, ich glaube, jetzt wir als JU oder auch als andere Jugendorganisationen, ich glaube, man kann da Debatte ganz gut treiben. Und mir fällt es auf Twitter eben immer wieder auf, dass doch dann der ein oder andere Journalist immer schön doof ist und gesetzte Debatten auch immer noch mit aufnimmt. Und deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es sich in der nächsten Legislaturperiode auch so fortführen lässt.
Kurt, auch wenn du dich gerade primär um die liberale Stimme im Parlament sorgst, wie sieht es denn mit der jungen Stimme aus?
Ja, also gib mir mal zwei Punkte. Der erste ist, ich glaube, es ist nicht immer zwangsläufig vom Einsatz für die Jugend her davon abhängig, wie alt die Abgeordneten sind. Also es sollte schon eine gute Mischung sein und auch Junge geben. Es gibt aber auch Junge, die können auch direkt wieder in Rente gehen und umgekehrt. Ich erlebe das, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, immer so bei meiner Chefin. Ich meine, die ist jetzt eine Generation mit Ursula von der Leyen und Olaf Scholz. Ich sage ihr dann immer, sie hat noch eine große Karriere vor sich. Sie ist ein paar Jahre jünger als Friedrich Merz und er wird jetzt erst Kanzler. Da haben wir noch einiges zu tun. Aber die ist halt war auch Bürgermeisterin, aber war auch mehrere Jahrzehnte einfach in der Wirtschaft tätig und ist erst mit Ende 50 in diese große Politik gekommen. Das ist in der Mitarbeit sehr angenehm und die hat schon immer die irgendwie sich jungen Leute rausgepickt und war immer wichtig, regelmäßig eben mit irgendwie in den 20ern und 30ern zu sprechen, wie sie alle paar Wochen. Und das ist, glaube ich, da gibt es genauso Abgeordnete bei SPD und CDU, CSU. Das Zweite ist so die eigenen Ambitionen. Das ist lustig, was Clara auch gerade gesagt, dass sie auch öfter mal gefragt wurde. Bei mir kam dann auch, als dieser Wechsel nach Brüssel bekannt wurde, auch, sag mal, wäre das dann nicht was für dich? Oder, also völlig unabhängig, ob das überhaupt realistisch gewesen wäre bei der Gemengelage. Ich bin noch in Düsseldorf Mitglied. Wäre das nicht was für dich? Du könntest ja den Wahlkreis übernehmen und als Landeshauptstadt hat, kriegt Düsseldorf garantiert auch einen vernünftigen Listenplatz und das ist ja auch Backing oder so. Wäre das eine Idee? Und früher, glaube ich, hätte ich gesagt, ja, mega spannend. Ich gebe ehrlich zu und ihr arbeitet ja auch mit arbeitet auch mit Größen eurer Partei zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre auch an der Seite meiner Chefin, auch gerade als sie sehr bekannt wurde, war schon super spannend in der zweiten Reihe, wen du da so erleben darfst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch im Wahlkampf erlebt mit den Beschimpfungen, mit den Morddrohungen, mit dem, als dann sie als ja im Grunde dafür nicht vorgesehene Person dann auch persönlichen BKA-Schutz irgendwann gekriegt hat, ständigen. Du gibst halt dein Leben ganz schön auf. Und so schön wie die Partei ist, dieses Entenessen in Buxtehude am Samstag und das Weißwurstfrühstück in Puchheim am Sonntag und dann wieder Sitzungswoche. Und dann musst du dich noch von allen Seiten beschimpfen lassen oder machst halt deine eigenen Fehler unterm Brennglas. Haben auch bei mir so ein bisschen und dann hast du noch deine ganzen, du bist ja immer, ich fasse mich kurz, bist ja immer in der Wahl. Also hast dein Mandat, dann kommt die Kreisvorsitzwahl und den Kreisvorsitz brauchst du, um wieder nominiert zu werden. Und dann kommt von mir ist der Bundesvorstand hier, wo du bist oder Landesvorstand. Und dass ich auch momentan ganz froh bin, dass ich zwar noch in diesem politischen Zirkus arbeite, aber mit jemandem arbeite, der mir sehr viel Freiheit lässt. Und glaube, dass ich die letzten Jahre auch gut genutzt habe, um zu sagen, wenn ich abspringen will, dann finde ich auch in Berlin oder so was Neues. Und das ist eigentlich schade, weil, letzter Satz, das verbrennt wahnsinnig viele, die gut die talentiert sind, und Frauen sind ja deutlich reflektierter als Männer. Deshalb haben auch wir so eine schlechte Frauenquote, in Anführungszeichen, weil Männer sagen,
willst du noch reflektiert nicht zu euch gehen? Oder?
Du bist, soweit ich das sehe, siehst du auch noch ein männliches Wesen, das ist bei euch genauso im Ortsverband oder im Unterbezirk, aber es ist einfach dieses, Männer, möchtest du noch einen Beisitzer, möchtest du noch einen Schriftführer, möchtest du noch einen Sportverein? Ja, gib, komm, Amt. Und Frauen denken so, oh, Karriere und Familie. Und dann die ganzen Kommunalparlamente, so eine Sitzung um 13.30 Uhr, wer kann das? Also es ist halt einfach gerade nicht attraktiv und das ist schade.
Und ich würde aber ungern dieses Thema so enden und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Als ich damals durch Zufall in die Politik gekommen bin, wirklich durch Zufall, vor 6 Jahren, das hat mich so krass gefesselt. Ich habe noch nichts vorher in meinem Leben gemacht, was mir so viel Spaß gemacht hat wie politisches Engagement und alles, was damit zusammenhängt. Ich finde auch sozusagen, ist ganz, ganz, glaube ich, schwierig, oft in meinem Ortsvorstand von der CDU zum Beispiel zu sein und fühle mich da jetzt auch nicht unbedingt immer zu Hause, aber das gehört halt dann irgendwie auch dazu. Und ich finde eigentlich wirklich, ich habe leidenschaftlich Hockey gespielt, auch ziemlich ambitioniert und relativ gut. Aber auch das hat mir, glaube ich, nicht ansatzweise so viel Spaß gemacht wie aktuell mein politisches Engagement. Und deswegen, glaube ich, zählt es auch, dass Leute wie wir hier vielleicht, aber es gibt ja tausende Menschen in unserem Alter, die sich ehrenamtlich so engagieren, wie wir es tun und vielleicht noch deutlich mehr, weil sie ihre Zeit nicht nur auf Twitter investieren, sondern vielleicht dann tatsächlich vor Ort mit den Menschen, dass man die wirklich vorne anstellt und auch jedem sagt, es macht Bock, aber halt auch so schon, und da würde ich insofern Bürgerschelte betreiben wollen, als dass ich schon durchaus sagen würde, dass jeder Bürger, der Unmut hat, seinen Unmut gerne äußern darf, aber halt in einem sachlichen Diskurs, ja, und A, nicht unter der Gürtellinie und B, definitiv, ja, als allerletztes mit irgendeiner Form der Gewalt.
Das ist das Schöne und das Schlimme an unserer Tätigkeit, glaube ich, egal in welchem Kontext. Wir leiden teilweise Höllenqualen, sei es wegen der anderen oder wegen der politischen Lage oder wegen unseres eigenen Ladens. Aber gleichzeitig macht es halt auch extrem viel Freude, die Möglichkeit zu haben, egal auf welcher Ebene, und das hört sich so platt an, ist aber so, gestalten zu können und sich die Köpfe einzuschlagen, aber dann auch eben mit Leuten, die einem auch mal eine andere Perspektive geben, jetzt hier mit euch zu sitzen, und deshalb machen wir es ja auch alle. Aber es ist nicht immer einfach, aber es ist schön.
Ich bin froh, dass wir jetzt den Turnaround doch noch geschafft haben und hiermit alle jungen, politisch interessierten Menschen herzlichst motivieren wollen und auffordern wollen. Engagiert euch, geht in Parteien oder geht zumindest in politische Vorfeld, Organisationen, zivilgesellschaftliche Vereine, NGOs, whatever euch gefällt. Aber wir brauchen auf jeden Fall politisches und zivilgesellschaftliches Engagement. Und ich glaube, die drei, die hier mit mir in der Runde sitzen, genau, sind gute Beispiele dafür, wie man das auch parteipolitisch vertreten kann. Deswegen bedanke ich mich, lieber Dario und liebe Clara, lieber Cord, und wünsche euch noch viel Kraft für die letzten 2,5 Wochen des Wahlkampfes.
Danke euch. Danke.
Danke.